weil auch in Brisbane, nachhaltigste Stadt oder eine der nachhaltigsten Städte gerade auf der Welt, die wir haben, nicht nur irgendwie Gebäude werden umgenutzt in Australien oder so, sondern auch oder nicht nur begrünt, so ein bisschen auf dem Dach. Die meinen das richtig ernst. Also da stehen riesen Palmen auf dem Dach, auf den Privathäusern auch Palmen oben auf den Dächern. Die Fassaden sind begrünt, der Garten ringsherum, also in den Distrikten, sind wirklich begrünt, werden bewässert, die sind gepflegt. Das ist wirklich Wahnsinn.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon.
So Leute, es ist mal wieder soweit für Es ist alles anders. Anders im Sinne von, ich bin in Down Under in Australien und habe mich für euch umgeschaut. Ich habe geschaut, wie die Branche in Australien tickt, warum ein Land mit so viel Hitze trotzdem Nachhaltigkeit ganz groß in den Vordergrund stellt. Wie tickt hier die Immobilienbranche, wie ticken Handwerker, welche Projekte gibt es? Also wir haben uns verschiedene Orte von Sydney, Brisbane angeguckt. Die riesen Bauvorhaben, die größten Wolkenkratzer, die nachhaltigsten Wolkenkratzer. Ich habe mit Handwerkern gesprochen, wie man unschwer auf dem Coverfoto von dieser Folge erkennen kann. All das habe ich live aus Down Under berichtet. Anna hat mir zugehört und Fragen gestellt. Wir sind vielen Fragen von Handwerkern, von Zuwanderung, von Nachhaltigkeit nachgegangen und hoffe sozusagen aus der Reise und dem Trip das zusammengefasst zu haben. Und wir haben Fotos gemacht, wir haben aber auch Videos auf unserem YouTube-Kanal über Großprojekte gemacht. Also wer da Interesse hat, auch unbedingt reingucken. Auf YouTube gibt es ein mega cooles Video und da wird es auch noch ein zweites Video geben zu Australien und zu den nachhaltigsten Projekten und Wolkenkratzern. Ich glaube, reingucken lohnt sich in dem Fall, aber noch viel mehr reinhören in die Folge direkt aus Down Under.
Ja, jetzt sehe ich das ja das erste Mal als Gast tatsächlich.
Ja?
Ich habe das ja noch nie mich selber als Gast gehabt, die Jahre, als ich das damals genutzt hatte, so rum. Aber gut. Heute ist einfach alles anders, alles anders. Ich bin nicht im Studio, Anna ist dabei. Anna kennt der ein oder andere auf jeden Fall schon von euch. Das ist meine liebe Geschäftsführerkollegin und die einfach auch eine echte Branchenkennerin ist. Und Anna hat irgendwann mal gesagt, wir müssen uns andere Städte angucken und andere Länder angucken, die zugegebenermaßen vielleicht digitaler sind, nachhaltiger sind als die Städte, die wir in Deutschland haben oder in Europa sogar haben. Und irgendwann kamen wir dann, nachdem wir den Globus gedreht haben und den Finger angehalten haben, auf Australien. Und da sitze ich auch gerade. Und Anna sitzt tatsächlich in München, im wunderschönen, kalten Deutschland. Ich habe hier, Anna, 34 Grad gerade, aber sehr tatsächlich schön. Viel Regen. Ich weiß nicht, wie es in München ist.
Ja, der Regen hält sich in Grenzen, aber mit den 34 Grad kann ich nicht mithalten. Nee, Schnee auch nicht. Nee, aber genau, ja. Okay.
Aber damit es eben nicht so langweilig für euch wird und ich jetzt dir nicht einen Monolog halte, einfach zu dem Thema, wie ist Australien, was gibt es hier Tolles, haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns darüber und ich gebe Anna sozusagen auch hier ein heißes Update, weil das ist wirklich hot from the press, was wir hier machen. Ihr seht, ich sitze hier so ein bisschen im Wohnzimmer, also ein ganz anderer Hintergrund heute mal, ein anderes Mikrofon. Also wir gucken mal, dass die Verbindung stabil bleibt hier in der Live-Übertragung, was hätte ich gesagt. Aber lass uns doch mal in die Themen reinspringen. Also warum haben wir das eigentlich gemacht? Warum haben wir uns irgendwie Australien dann rausgesucht? Aber ich glaube, vielen ist klar, das ist ein warmes Land, da muss man irgendwie mit der Hitze umgehen. Und für mich war irgendwie die Frage, was machen die anders? Also was machen die in der Städteplanung anders, die Australier? Wie bauen die? Das waren so meine Fragen, die ich mir gestellt habe. Irgendwann ist dann eine ganze Latte noch dazugekommen. Aber Anna, was war so dein Punkt? Warum Australien? Warum haben wir Australien genommen?
Ja, ich würde sagen, Australien haben wir genommen, weil es einfach erstmal was ganz was anderes ist. Und auch weil es natürlich total viele, also hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm als Vorzeigeland, aber es gibt da total viele Projekte, gerade im Baubereich, die wirklich repräsentativ sind. Aber da kannst du ja gleich nochmal berichten, weil du hast ja einiges dazu gesehen. Du hast auch ein bisschen recherchiert, so Unterschiede Deutschland, Australien. Wie ist da so die Lage?
Ja, zum einen vielleicht auch nochmal erstmal, wir haben ja also wir schaffen nicht ganz Australien, also zugegebenermaßen, ja. Australien stand gar nicht so auf meiner Bucketlist privat, also habe ich mich damit dem Land auch noch nie so beschäftigt wie vielleicht mit Amerika oder Asien. Also es ist ein verdammt großes Land, das muss man glaube ich erstmal nochmal allen dazu sagen. Ich weiß gar nicht wie viel mal genau, aber einige Male passt Europa in Australien rein. Also mindestens einmal passt Europa in Australien rein. Und das merkst du auch in den Strecken und auch in dem Verhalten. Also dieses typische Phänomen, Motor anlassen, so von den Umgebungen, die Strecken zurücklegen. Also ich weiß noch, als wir die Reiseplanung gemacht haben für die Drehs hier und welche Stadt und welche Projekte gucken wir uns an. Also ich bin jetzt Inland mehrfach geflogen, weil es geht nicht anders. Also hier ist Qantas Airlines so der Marktführer und die Distanzen sind echt extrem groß. Also ich bin nach Sydney geflogen und von Sydney dann nach Brisbane und von Brisbane nach Cairns, also so von unten Ostküste immer weiter hoch, weil das sind 2000 Kilometer. Und die 2000 Kilometer fährst du halt irgendwie nicht zweimal. Also ich bin sie einmal geflogen und dann sozusagen jetzt gerade auf dem Rückweg und habe mir jetzt die großen Städte im Grunde genommen angeguckt. Und ich glaube, was einfach auch nochmal wichtig ist für die, die jetzt gerade zuhören. Also wir in Deutschland haben ja schon verdammt viel Einwohner und ich habe vorhin nochmal die aktuelle Zahl vor unserem Podcast nachgeguckt. Wir sind mittlerweile bei über 84 Millionen. Ich glaube, viele sagen immer noch so 83 Millionen, aber wir sind echt 84,6 Millionen letztes Jahr gezählt. Das ist ja schon auch eine ganz beachtliche Anzahl an Einwohnern, die wir in Deutschland haben. Und im Vergleich, jetzt, ich habe gerade die Größe gesagt von Australien, haben wir hier 25,7 Millionen Einwohner in Australien. Bei irgendwie einer Fläche, weiß ich nicht, wie oft Deutschland in Australien passt.
Viel Platz für nichts sozusagen. Oder Natur.
Viel Platz für Natur
wahrscheinlich auch.
Absolut, also Natur gibt es hier eine ganze Menge und wirklich auch echt verblüffende Natur. Also Hitze ist ein ganz großes Thema, Natur ist natürlich ein ganz großes Thema. Die haben ja auch hier wirklich viele Themen rund um diese Einreisebestimmung mit, was nimmst du mit rein, Samen und Gemüse und Obst und Tiere. Also da ist ja schon echt eine Vielfalt geboten und die meinen das hier auch alle echt ernst. Aber ich würde gerne mal so ein paar weitere Zahlen rauspicken und zwar, die glaube ich auch wichtig sind, und auch nochmal das Bild von dem, was wir gleich beschreiben und was ich hier irgendwie transportieren will, deutlich machen. Also wir in Deutschland 84,6 Millionen, davon haben wir rund 45,7 Millionen Erwerbstätige. Also das ist ja ungefähr die 50% roundabout, also gut gepeilt. Und Australien 25,7 Millionen Einwohner und davon 14,2 Millionen Erwerbstätige. Das sind ja so roundabout ähnliche Kennzahlen, so ne, die Hälfte ist irgendwie arbeitende Bevölkerung. Wir wissen, das System hinkt an dem Momentum. Auch hier, auch ganz wichtig, das Renteneintrittsalter. Das ist hier auch nochmal erhöht worden. Ich glaube, letztes Jahr erhöht worden, auch auf 67. Also wir meckern, ja 67, wir meckern ja bei uns immer so viel. Und das wird hier, ich weiß nicht, vielleicht nimmt man die Bevölkerung hier auch anders mit. Hier war das natürlich auch ein Thema. Und das ist natürlich auch kein Thema, was irgendwie die Bevölkerung links liegen lassen hat. Es gab auch heiße Diskussionen von der Bevölkerung. Aber man hat auch gleich angekündigt, es wird nochmal ein Rentenerhöhungseintrittsalter geben.
Wow.
Also einfach auch hier das Stimmungsbild und die Erwartungshaltung zu wecken. Und deswegen ist das Thema, wie nimmst du die Leute auf der Reise mit?
Und stört es die Leute? Also ja, du hast gesagt, es gab schon auch Aufruhr.
Ja, es gab Aufruhr. Sicherlich nicht in der Zeit jetzt hier, aber wenn du mit einzelnen Leuten sprichst, dann ist darüber keiner happy. Was aber noch interessanter ist zu der Zahl Renteneintrittsalter, das betrifft ja oftmals auch eher Menschen, die im Angestelltenverhältnis arbeiten. Aber was vielleicht einfach auch beeindruckend ist und auch nochmal viel, viel wichtiger ist, einfach an dem Punkt zu sagen, wie viele Menschen sind denn hier eigentlich selbstständig? Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz die Einwohner von Deutschland versus die der Australier und der Erwerbstätigen vor Augen führen, wie gerade gesagt nochmal, wir schreiben es auch nochmal unten in die Shownotes, dass ihr das nochmal vor Augen habt, einfach runter. Dann reden wir in Deutschland von 3,9 Millionen Menschen, die in einer Selbstständigkeit sind, von den Erwerbstätigen. Also 3,9 Millionen. Und hier in Australien sind es 2,2 Millionen. Die Zahlen sind sehr dicht beieinander wieder, aber natürlich ist das Verhältnis ein ganz anderes. Also wir reden hier ist eine Verdopplung tatsächlich. Also hier arbeiten rund 15% der Menschen als Selbstständige.
Krass.
Und das, glaube ich, ist ein Unterschied, weil als Selbstständiger hast du ja nie dieses krasse Phänomen, wann gehe ich in Rente, ne? Also wann höre ich wirklich auf zu arbeiten. Und deswegen ist das hier nochmal ein anderer Schnack tatsächlich. Wie sie mit diesem Thema Renteneintrittsalter umgegangen sind, glaube ich. Ja.
Okay. Und was würdest du schätzen, wie viele davon arbeiten in der Baubranche? Kannst du es auch recherchieren? Oder?
Also ich habe mir wirklich auch Mühe gegeben, das zu recherchieren und auch mit verschiedenen Menschen hier gesprochen. Aber es gibt gar nicht so genaue Zahlen, wie viele Menschen nachher unter den Handwerkern hier zählen. Weil natürlich die Selbstständigen und auch hier das System ein bisschen lockerer ist, muss man sagen. Lockerer im Sinne von, Hier gibt es natürlich auch Qualifikationsstufen, die man als Handwerker hat, aber eben oder braucht, aber nicht wie bei uns so hart und dann das auch irgendwie über Innungen gecheckt wird und. Deswegen gibt es hier eben keine genauen Zahlen. Es gibt Zahlen, die schreiben wir auch nochmal mit unten rein, wie viele Menschen eben in der Construction-Industrie, also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Auch hier gibt es keine genaue Definition, was da reingehört. Das sind dann schon auch die Unterschiede, glaube ich, zwischen dem deutschen System und dem australischen System. Was wird hart getrackt und was ist sozusagen auswertbar oder analysierbar nachher? Aber trotzdem, und das in dem Punkt, diese Selbstständigkeit, das merkt man. Also
ja?
Ich bin hier tatsächlich dann, du hast ja verschiedene Projekte rausgesucht, die wir besucht haben. Und auch hier an der Stelle gibt es ganz, ganz viele Bilder auch nochmal in so einem gesonderten Ordner. Also auch hier in den Shownotes, ich glaube, die lohnen sich mal richtig, die Shownotes hier bei uns in diesem Podcast. Da wird es auch nochmal einen Ordner geben mit Bildern, da könnt ihr euch einloggen und registrieren. Und dann kriegt ihr nochmal ein paar Insights von den Baustellen und wie es vor Ort aussieht und die Handcrafter hier arbeiten. Es wurde ja so ein Begriff in den letzten Jahren geprägt, auch viel durch Startups. Ich habe den auch oft selber in den Mund genommen. Dieses Thema Man in the Van, also der Handwerker, der mit seinem Van durch die Gegend fährt, so ein bisschen amerikanisch geprägt und dann repariert. Aber das ist hier wirklich, das ist hier das Bild. Nur hat der keinen Van, sondern der hat einen Jeep. Und an diesem Jeep hat er einen gigantischen Anhänger drin tatsächlich, der Handwerker.
Okay.
Da ist alles drin. Da ist wirklich von Elektrowerkzeugkisten sortiert bis hin zu einer Kreissäge aufgebaut. Also der arbeitet da drinnen dran. Den hängt er dann halt ab. Danach fahren die mit dem Jeep dann eben auch am Wochenende raus ins Outback und die sind sehr naturverbunden alle. Ein großes Naturbewusstsein und ich glaube dadurch auch so ein Stück weit das Thema Sustainability ganz anders intus, als wir es vielleicht auch haben.
Jetzt hast du gesagt, die haben alle so einen ja, Van. Ist das, leihen die sich das oder gehört das denen selbst oder inwiefern, ich meine, nicht jeder kann sich jetzt so einen Anhänger mit seinem ganzen Material ausstatten oder wie ist es da, weil ich denke an Deutschland, könnte ich mir jetzt wenig vorstellen, dass da privat jemand sich sowas zulegt, aber okay, wenn man selbstständig ist.
Genau, also wirklich, wirklich die Selbstständigen, die haben schon alle so einen Trailer und das ist so ein, wie bei uns ja vielleicht auch in Deutschland, da ist dann eher der T5-Bus quasi beim Handwerker das Mittel der Wahl und quasi als Multivan und dann hast du quasi hinten so ein bisschen zwei Sitzbänke und dann am Wochenende für die Kids und kannst dann gleichzeitig irgendwie hinten dein Werkzeug reinpacken, aber nicht so wie hier, also dann müsste man wirklich so ein Van ausbauen als Werkstatt, das haben dann aber bei uns eher die Firmen, die großen, ne, also Wohnungswirtschaftsunternehmen, die haben natürlich die ganzen Vans ausgebaut mit Werkstatt hinten drinne. Aber hier sind es dann wirklich bei den Solo-Selbstständigen so genannt auch dann wirklich die Anhänger.
Hey Leute, wir wollen heute einfach mal Real Talk machen und mit euch Zahlen teilen. Das heißt so viel wie, wir haben eine krasse Reichweite aufgebaut über die letzten 3 Jahre. Von zu Hause angefangen, heute in einem Studio mit fantastischen Gästen. Mittlerweile sind wir eine Community bei Digitalwerk von fast 55.000 Leuten, die wir jeden Monat hier erreichen auf verschiedenste Kanäle. Und Podcastern wird ja oftmals nachgesagt, dass sie nicht ganz so transparent sind oder schwer einzuschätzen sind, wie viel Reichweite sie wirklich haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, die einfach mal mit euch zu teilen. Wir haben im Monat so um die 20.000 Plays. Das gibt mal Monate, die sind mehr, mal weniger, aber das ist ein ganz guter Durchschnittswert. Damit, glaube ich, sind wir ziemlich weit vorne im Dachmarkt, was so das Thema Bau, Real Estate, Energy, mittlerweile auch so ein Stück weit Mobility-Themen angeht. Und das geht nur mit euch. Und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unseren Content anhört, anguckt und natürlich auch ab und an mal ein Like und ein Abo dalasst. Und was ganz wichtig ist für uns, damit wir weiter wachsen können und Leute noch mehr Infos von uns bekommen, ist, wenn ihr auf der Audio-Podcast-Seite, also nachher auf Spotify oder Apple, den Podcast bewertet oder hier auf YouTube vielleicht auch einfach nachher ein Abo oder ein Like oder ein Kommentar da lasst. Also das vielleicht mal von unserer Seite aus und an euch geht ein fettes Danke.
Und welche Städte hast du jetzt genau besichtigt? Du hast es ja gerade schon gesagt, also jetzt aktuell bist du wo genau nochmal?
Also ich bin tatsächlich so ungefähr 11 Stunden vor Brisbane in so einem relativ verschlafenen Nest. Also schon eine größere Stadt, hier wohnen auch 180.000 Einwohner. Was man, glaube ich, besser greifen kann, ist, Brisbane ist so ungefähr 11 Stunden südlich von mir gerade und ungefähr so 7 Stunden nördlich ist Cairns. Von da bin ich jetzt dann mit Auto auch losgefahren und der ganze Trip und die Dreharbeiten tatsächlich, das ist ja dann auch noch das, was glaube ich interessant ist. Also wir sind ja hier runtergeflogen mit mehreren Dingen im Gepäck, die wir machen und sehen wollen und drehen wollen. Also genau, wir haben vielleicht einmal die zuhören und die es noch nicht wissen, wir haben einen YouTube-Kanal und da haben wir eine Videoreihe und beschäftigen uns mit Bauvorhaben und Projektentwicklungsthemen und Megabauten, Baustellen. Und in diesem Atemzug haben wir uns eben dem Thema Australien verschrieben. Und da wird es auch natürlich nochmal ein ausführliches Video, also wirklich ein Info-Entertainment-Video geben, der den Kanal nicht kennt, einfach mal raufgucken. Ich glaube, das wird dann deutlicher. Zwei sogar. Also ich hatte hier tatsächlich wenig Freizeit, sondern viel Dreharbeiten. Und Anna hat quasi wirklich krasse Objekte, also du hast krasse Objekte rausgesucht. Ich habe das in der Vorarbeit mir angeguckt und dachte so, ja Mensch, groß, spannend. Aber wenn du davor stehst, so, also jetzt, ich war in Sydney und Sydney als Stadt vielleicht mal kurz beschrieben, ist, wer noch nicht da war, man kennt das Opernhaus, man kennt die Harbour Bridge. Das wirkt vor Ort natürlich alles nochmal, wie so oft im Leben, beeindruckender. Eine sehr pulsierende Stadt, aber unglaublich viel Natur. Also wirklich ringsherum, es ist alles grün, es ist natürlich überall viel Wasser. Eine pulsierende Stadt, eine moderne Stadt habe ich kennengelernt und eine Stadt voller Baustellen.
Wie in Deutschland, also doch auch.
So laut. Nee, nicht wie in Deutschland. Und zwar, es gibt viele Hochhäuser in Sydney. Es gibt ganz besonders, und auch im Video haben wir darüber berichtet und auch viel gedreht und auch die Baustelle und das Gebäude dann angeguckt vom APM. Also das ist ein Hochhaus, ein Bestandsgebäude, ja, was man genommen hat, ein Hochhaus. Und da dann quasi, ich glaube, das ist sogar das größte Bauen im Bestandprojekt, was es gerade weltweit gibt. Ja. Weiß nicht, ist noch so, ne?
Hat ja auch diesen internationalen Hochhauspreis gewonnen letztes Jahr, im vergangenen Jahr. Also sofern ich weiß, ja.
Und es ist auch wirklich beeindruckend. Also was da ist, auch in dem Video haben wir dazu einzelne Sequenzen, wie das entstanden ist, also wie der vordere Turm aussah und dass es eben nicht abgerissen worden ist. All das, das ist so die Mentalität, deswegen hatte ich eben so versucht, die so genau wie möglich zu beschreiben, wie die Menschen hier ticken, unabhängig davon, dass alle extrem freundlich sind. Es gibt auch Brubbelköpfe, aber wirklich marginal und auch auf den Baustellen, auf denen ich war und mit den Handwerkern und Bauleitern, mit denen ich gesprochen habe, waren erstmal alle aufgeschlossen und so, was macht der eigentlich hier?
Ich wollte gerade sagen, wie ist das gewesen? Bist du einfach auf die Baustellen draufgelatscht und hast gesagt, hi, erzählt mal, was macht ihr hier? Oder?
Ja, teilweise habe ich gefragt halt, ob wir hier drehen können und filmen können und so natürlich. Also weil wir haben nicht überall vorher Kontakte geknüpft oder recherchiert, mit wem können wir machen, sondern so ein bisschen auch auf freiem Fuß raus. Und genau, die waren alle super nett. Also es gab keinen, gab natürlich Sachen, wo man jetzt nicht drehen durfte oder so, aber rauf konnte, was man sich angeguckt hatte. Aber die meisten waren einfach aufgeschlossen und wenn du denen irgendwie erzählt hast, was du machst, und ja, Germany, okay, ja, German, nice, ja. Podcast über Construction, okay, ja, so. Cool. Das hat dann irgendwie schon gereicht und Germany und Construction ist für hier auch immer noch ein Status quo. Also auch das vielleicht an der Stelle, wenn man in der Welt unterwegs ist und über die deutsche Bauindustrie spricht, dann fallen den Leuten schon ein paar Namen ein aus der deutschen Bauindustrie, sogar so Hersteller von Artikeln, so Bauprodukten, Zulieferindustrie. Das merkst du schon und auch so, dass Deutschland für gutes Bauen steht, das merkst du in den Dialogen, die du hier führst, schon sehr deutlich. Und zurück aber zu Sydney und den Gebäuden. Also die Stadt pulsierend, hohe Gebäude, viel im Umbruch und viele Hochhäuser im Bau. Und wahnsinnig, die bauen von morgens bis abends. Also ich weiß gar nicht, wann es, also es waren keine 24-Stunden-Baustellen, weil ich war vorher wach, bevor die durch natürliche Zeitverschiebung. Am ersten Tag war ich irgendwie um 4 Uhr wach und da war auf der Baustelle noch keiner, aber ich glaube um 5 oder so haben die angefangen. Wird natürlich schnell warm. Und hinten raus, ich bin so roundabout 21, 22 Uhr vorbeigelaufen und da war immer noch der Puls am Bagger.
Wow.
Also echt krass.
Hattest du da
ist richtig Druck dahinter.
Hattest du mit denen mal gesprochen, die machen das dann die gleichen Leute von 5 bis 9 oder gibt es da Schichtbetrieb oder
Es sind mehrere Schichten, das sind mehrere Schichten, die hier haben und da auch echt drauf achten. Also das Ganze ist super strukturiert, die Baustellen sind, wenn du die siehst auch auf den Bildern, die sehen aus wirklich wie geleckt. Du hast überall Leute stehen, die irgendwie die Eingänge kontrollieren, Straßen, die irgendwie betroffen sind, dann an den Gebäuden regeln. Auch kann man sicherlich drüber streiten, ist es digital oder nicht digital, wenn da Leute stehen und die Ampel regeln. Also es gibt so ein nettes Foto von zwei Straßen-Traffic-People, die sozusagen die Straßenwacht machen und ein Schild haben mit Stop and Go im Grunde genommen. Das ist von, vielleicht aus Amerika und so auch, kennt es auch hier so. Die menschliche Ampel, ist das zeitgemäß? Natürlich nicht. Ist es aber adäquater als teilweise so eine Ampelregelung? Auf jeden Fall, weil die gucken sich den Verkehr an und schieben dann Leute durch. Also es entsteht halt kaum Stau, weil die das nach Bedarf regeln. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz gut. Aber was krass ist, diese Stadt Sydney ist am Puls. Also hier wird gebaut und gebaut und gebaut. Und auch im Video haben wir es ja kurz angerissen. Also deswegen auch hier nur wirklich ganz kurz. Und wer mehr sehen will, der soll auch gerne das Video sich dann angucken mit dem höchsten Hochhaus. Was natürlich die Symbiose ist, nicht nur wir in Deutschland haben Probleme mit Hochhäusern, sondern auch die Australier. Also,
komisch.
Das ist ein Phänomen. Scheint
wohl doch irgendwie die Leute zu beschäftigen.
Ja, aber weißt du, dieses Städtebauliche bei uns in Deutschland ist ja auch maßgeblich halt, wir dachten, das ist die große Freiheit, also viel Platz zu haben, flache Häuser. Das ist städtebaulich ja natürlich ein gewisser Reichtum, den man da signalisiert und eine gewisse Präsenz. Hier aber, das nur als kurzer Ausdruck, dass ich nicht zu viel Spoiler und verrate von dem Video. Hier hast du ja selber in den Recherchen gesehen, aber diese 13 Etagen waren es ja bloß irgendwie 40 Meter, das Haus in den 50er Jahren. Und die Feuerwehrleute hatten Angst, musst du überlegen, die Feuerwehrleute hatten Angst, da oben ranzukommen. Und deswegen haben irgendwann halt diesen Building Act aufgelegt, dass man dann nicht höher baut eine ganze Weile. Hat man dann gekippt, Gott sei Dank. Aber hat gedauert und deswegen glaube ich hier mit riesen Kanonenschüsse auf die Thematik, wir brauchen Platz. Das ist ein ganz großes Thema. Und wir müssen in die Höhe, weil hier gibt's nichts, was links und rechts. Hier ist das Wasser.
Hast du das Gefühl, dass es in der Bevölkerung irgendwie mittlerweile angekommen ist, beziehungsweise besser aufgenommen wird? No. Oder ist es eher so, dass du sagst, nee, man merkt da schon auch diese Kontrahaltung, die es ja in Deutschland oft gibt.
Nee, überhaupt nicht. Merkt man überhaupt nicht, weil man muss ja sagen, die haben ja schon in den 90er Jahren, also 80er, 90er Jahren, dann die ersten höheren Gebäude errichtet, dann die ersten Wolkenkratzer, ja auch Hochhäuser gebaut. Hier geht es gar nicht anders. Also ich glaube, hier hat man dann früh genug diesen Act of Building Act sozusagen erweitert und hohe Häuser bauen können und ist da nicht stehen geblieben. Gott sei Dank. Also ich habe ein Gebäude, also das Apartment, wo ich drin war, ich war an der 35. Etage. Das Gebäude hat so 140 Meter in etwa gehabt. Also durchaus eins der höheren. Das steht auch schon ein paar Tage. Ich glaube, ich habe nicht geguckt, aber ich hätte gesagt, das Gebäude existiert vielleicht so irgendwie 8 bis 10 Jahre, wo ich drin war. Es ist aber mit Abstand ringsherum, also soweit man gucken kann, ist quasi auch nur 50 Meter, dann steht das nächste Hochhaus. Es ist aber wirklich das Höchste, weil man guckt über alle drüber hinweg.
Ja, du hattest
außer,
ja schon einen coolen Blick.
So große Gebäude.
Ja.
Genau, das wird man auch im Folder, in dem Fotoordner nochmal sehen, einfach, dass man so einen Eindruck bekommt, 35. Etage ist das quasi. Und dann guckt man auf dieses Hochhaus, also auf das, aus einem wirklich gigantisches Hochhaus daraus. Ist einfach ein Wahnsinnsblick. Das Gleiche war dann auch in Brisbane, also vielleicht da auch dann mal rüber geswitcht nach Brisbane. Da habe ich auch in einer ungefähr 35. Etage, auch ungefähr gleiche Höhe das Gebäude, würde ich sagen. Das war jetzt reiner Zufall. Auch ein mega Blick, aber da ist das noch dichter. Also da hat man das Gefühl, das nächste Gebäude steht 20 Meter auf der anderen Seite und alles ist sozusagen auch relativ dunkel unten. Bringt natürlich Vor- und Nachteile, gewisse Kühle unten in den Städten mit dem Wasser ringsherum. Da ist relativ viel Wind auch. Das ist ganz cool.
Okay. Und was würdest du sagen, gibt es einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Städten, Sydney, Brisbane? Oder was ist dir aufgefallen?
Also der große Unterschied, also es gibt einen tatsächlich, der große Unterschied ist die Lautstärke. Brisbane ist eine so laute Stadt.
Krass.
Vom Verkehr, von dem Städtebaulichen auch nochmal viel enger, ist natürlich auch ein bisschen kleiner. Und das ist unglaublich laut. Also du bist schon auch froh, wenn du dann irgendwann mal im Gebäude bist und da nicht
deine Ruhe hast.
Ballerung der Ruhe hast auf jeden Fall. Die Menschen sind gleich aufgeschlossen, auch die auf der Baustelle, die Leute, die ticken gleich. Auch auf den Bildern zu sehen, glaube ich, ganz gut, dass die Menschen alle Helme tragen auf den Baustellen. Also egal wer, also es gibt gar nicht, hat da einer einen Helm auf, sondern alle tragen Helm, alle tragen diese beigefarbenen Boots, Arbeitssicherheitsschuhe, Und alle tragen Leucht- oder warnkräftige Farben in die Arbeitskleidung. Mhm. Also Jacken, T-Shirts, was auch immer die anhaben, alles ist irgendwie gelb, orange, entweder sogar Neon oder eben aber wirklich sichtbar. Mhm. Das ist, fällt stark auf. Also die Arbeitssicherheit ist eine andere. Es gibt auch ein Foto, das, wie die Baustelle aussieht. Also das ist ein Bauzaun. Mhm. Kann sich vorstellen, wie bei uns auch. Da stehen erstmal 25 Erklärungshinweise drauf, gegen was die sich alles absichern und wer hier rein darf und Security und Dangerous. Und also du hast die durchgelesen, da ist der Tag zu Ende quasi. Da sagen wir immer, wir in Deutschland haben so viel Regulatorien und Co. Aber hier hält man sich auch echt verhältnismäßig stark dran, muss ich sagen. Genau, das ist der Unterschied. Ansonsten zu den Projekten, die wir uns ja auch angeguckt haben hier vor Ort, ist ja einmal Queen's Wharf Tower. Das ist ja ein Ensemble nachher aus sechs, also in Brisbane aus sechs Hochhäusern, die miteinander verbunden sind. Also eine wirklich spektakuläre Architektur. Und das Stadtbild in Brisbane, das ist der zweite große Unterschied zwischen den Städten, ist noch grüner. Mhm. Also noch mehr gedacht in, da ist ein See an der Seite künstlich angelegt, also ein See, das muss man sich mal vorstellen. Da ist parallel zum Ufer einfach eine unglaublich lange, kilometerlange Pool.
Ach so.
Der ist public, also ach, der ist für die Öffentlichkeit frei. Es ist kein Eintritt.
Ach, wow, cool. Also neben dem natürlichen Wasser also das, gibt es noch ein künstlich, oder nicht künstlich, aber, ach ja, okay. Mhm.
Ja, ja, schon, weil das eine ist, da ist Strand, also da ist wirklich Sand mhm. angekippt sozusagen. Mhm. Und damit die Leute baden gehen können, gibt die eine Seite das City Center, so Financial Sector, und auf der anderen Seite ist quasi das Living und eher so, da wohnen viele. Mhm. Und da ist das dann auch. Auf der anderen Seite hast du aber einen riesen Park, also der Park, also ich, wie gesagt, die Bilder sprechen nachher wahrscheinlich alle für sich. Der Park ist wirklich unglaublich schön und das ist so dieses, du gehst aus dem Büro raus, bist im Grünen und das ist auch das, glaube ich, wie die verstanden haben, mit der Hitze umzugehen. Mhm. Weil auch in Brisbane, nachhaltigste Stadt oder eine der nachhaltigsten Städte gerade auf der Welt, die wir haben, nicht nur irgendwie Gebäude werden umgenutzt in Australien oder so, sondern auch, oder nicht nur begrünt, so ein bisschen auf dem Dach, die meinen das richtig ernst. Also da stehen riesen Palmen auf dem Dach, mhm. Auf den Privathäusern auch Palmen oben auf den Dächern. Die Fassaden sind begrünt, der Garten ringsherum, also in den Distrikten, sind wirklich begrünt, werden bewässert, die sind gepflegt. Das, also, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, das macht es nachher auch aus, wie man in der Zukunft mit Nachhaltigkeit umgehen muss. Also mhm. leben und nicht nur aufdoktrieren und sagen, hier, wir müssen alle nachhaltig werden und irgendwie nachhaltig bauen, sondern wir müssen eben das Leben. Und das machen hier wirklich echt alles. Fängt beim Mülltrennen an und geht in den Parkanlagen, wie man sich da verhält und das pflegt und wertschätzt. Das merkst du.
Also würdest du schon auch sagen, dass, sag ich mal, diese vielen Grünflächen auch einen positiven Impact haben? Also sowohl vielleicht auch auf die Stimmung, vielleicht sind die Leute ja deshalb auch alle so gut drauf. Klar, wahrscheinlich auch wegen des Meeres, also kleiner und des Wetters. Aber also würdest du schon sagen, auch vielleicht von der Temperatur her, dass man das wirklich merkt, dass diese Grünflächen da was bewirken?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich habe es ja selber gesehen. Ich habe jetzt hier auch oft aus irgendwelchen Buildings gearbeitet, wo ich irgendwie war, Termine hatte oder so. Und du kommst dann einfach raus aus einem typischen Office-Dasein und gehst dann halt einfach wirklich zum Wasser. Mhm. Das gibt es natürlich in anderen Städten wie London auch, mit der Thames sozusagen, wo du sehr dicht da dran bist. Aber ich muss sagen, in Sydney und in Brisbane ist dieses Zentrum etwas kleiner als in London zum Beispiel. Und du bist noch schneller am Wasser. Nehmen wir Berlin, das kennt vielleicht die allermeisten, die zuhören, die waren schon mal in Berlin. Da hat man natürlich auch die Spree. Auch wir, du weißt, am Office von uns, wie lange brauchen wir zur Spree? Unter 3 Minuten. Aber was haben wir da? Wir haben da eine Wiese, die nicht grün ist, sondern ja. mehr Sand als grün und im
oder
Sommer
Stein.
So voll ist, weil es Stein, ja? Und im Sommer so voll ist, weil einfach kein Platz mehr ist.
Ja.
Also man sitzt wirklich ja 50 Zentimeter neben den anderen. Und das hast du hier eben nicht, weil es gibt so viele Flächen, die angelegt sind für Grünflächen.
Mhm.
Große Parks, aber eben auch viele kleine am Wasser entlang gibt es immer wieder Sitzecken, immer wieder grüne Oasen, wo du dich hinsetzen kannst. Und dadurch entzerrt sich das Ganze einfach auch massiv. Das muss man schon sagen. Weil Brisbane hat so 2,5 Millionen Einwohner. Berlin haben wir jetzt aktuell irgendwie roundabout 4 Millionen. Klar, das ist das Doppelte. Aber auch von der Fläche eine ganz andere Dimension einfach noch hat.
Mhm. In Brisbane finden doch auch jetzt die Olympischen Spiele 2032 statt, oder? Merkt man da schon irgendwie was von dem Bau? Also, weil ich meine, infrastrukturell muss sich da eine Stadt ja auch irgendwie vorbereiten.
Das merkt man. Infrastrukturell heißt ja eben genau nicht nur Gebäude mit mehr Hotels oder eben mehr Shopping Malls, sondern eben auch die komplette Public Transportation ist hier gefragt, wie wird die eben angepasst. Das heißt, hier werden neue Piers, also so Anleger gebaut, weil natürlich zum zentralen Transportsystem gehört auch der Schiffsverkehr auf dem Fluss. Super ausgebaut, alle 10 Minuten und auch, muss man ehrlich mal sagen, kostenfrei. Also du fährst mit dem Public Echt? Transportation auf dem Wasser kostenfrei. Absolut Wahnsinn.
Wow.
Es gibt manche, die sind bezahlt, die sind dann schneller, also die haben nicht so viele Stationen zum Beispiel, aber die anderen kommen alle 10 Minuten, die Public, die du nicht bezahlen musst, die anderen kommen alle 5 Minuten zum Beispiel. Da hast du dann auch so eine Monatskarte, ein Monatsticket, aber du kannst Transportation kostenfrei nutzen und ich glaube zu spüren, dass in Brisbane einfach noch mehr Puls da ist. Also ist, ich habe gesagt, es ist lauter, aber ich glaube auch von dem Feeling her, die Leute haben Bock, die bauen, die verändern. Also das Bild, glaube ich, wenn ich hier in einem Jahr wieder sein würde, Anna, wir fliegen hier zusammen rüber, dann ist hier, dann sieht die Stadt einfach wieder anders aus. Ja. Alleine schon das Gebäude jetzt vorne, was wir uns ja angeguckt haben in dem Video. The Queen's Wharf, also hier auch in dem Video ganz massiv haben wir es uns angeguckt. Ein gigantisches Bauvorhaben, was hier realisiert wird. Mit, ich weiß gar nicht, ich glaube nachher sind das mehrere tausend Hotelzimmer, Shopping-Malls, 8000 neue Arbeitsplätze werden hier geschaffen. Also wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Und das verändert gigantisch das Stadtbild. Mhm. Und nachher eben auch dann wiederum Buslinien und so weiter, die natürlich eine große Veränderung mit sich bringen müssen.
Mhm. 4 Milliarden kostet das, oder? Also okay, australische Dollar, aber ja.
100 amerikanische US-Dollar sind ungefähr so 60 Euro. Also das ist ein richtig Batzen Geld. Das ist ein
gigantisches Projekt,
ich glaube, aktuell das größte, das teuerste Projekt, was Australien gerade mit sich bringt. Ich war mir mal gar nicht so sicher, als wir die Reiseplanung gemacht haben, ob wir hätten nach Melbourne fliegen sollen, so rüber irgendwie dann noch auf die andere Seite. Aber diese Ostküste ist schon echt, ist schon echt krass.
Mhm. Ja.
Und bei allem Schönen, also das muss man ja fairerweise auch sagen, was wird gefördert? Wo kommt das Geld her? Also es ist ja nicht nur so, dass irgendwie die Menschen offener sind, auch für Digitalisierung, Klassiker, du kannst hier überall mit Karte bezahlen, es gibt super viele Sachen, wo du einfach gar nicht mehr mit Cash zahlen kannst. Neben mir stand eine Omi, wenn ich das so sagen darf, wirklich, die hatte eine Apple Watch beziehungsweise saß im Café und stand an der Schlange und hat sich dann neben mich dahingesetzt, die hatte eine Apple Watch ihr iPhone und ein iPad. So, also ich würde mal die gute Dame auf über 70 schätzen, also nur mal vom Bild, und die hat sich dann neben mich hingesetzt und hat da auf ihr iPad getippt, auf der Tastatur. Völlig normal, hat dann eben telefoniert, also ein ganz anderes Verständnis für eben Digitalisierung sicherlich auch. So, und wo kommt jetzt aber dann irgendwie auch Geld her? Was kann gefördert werden? Die Regierung macht sehr viel. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen, bei uns sagt man Bundesländern, die gibt es ja auch im Grunde genommen. Da gibt es unterschiedliche Fördertöpfe und unterschiedliche Möglichkeiten der Immobilienprojektförderung auch, was wird gefördert. Aber es wird erstmal alles gefördert, was nachhaltig ist. Und ich glaube, das, was sich bei uns viele Projektentwickler auch wünschen würden, jetzt in der Zeit, also das ist ja wirklich am Zahn der Zeit, Zinsen, die einfach günstiger sind, ja, wenn ich eben gewisse Kriterien erfülle. Oder, und das ist ein ganz großes Thema hier, die Bauanträge. Ja, bei uns, ich glaube, Jan-Henrik Goldbeck hatte das mal bei Markus Lanz in der Sendung berichtet, den Baufaltplan, wenn du den nicht richtig gefaltet hast beim Bauantrag, dann macht er den auf und hat schon keinen Bock mehr und schiebt den unten runter. Ne? Du kennst das aus alten Zeiten.
Wir haben das tatsächlich in der Uni gelernt, wie man einen Bauplan richtig zu falten hat. Ja, ohne Scheiß.
So, das musst du dir vorstellen.
Mhm.
Das ist halt super, super traurig. Und hier kannst du sozusagen, wenn du gewisse Kriterien erfüllst, schnellere Bauanträge hier sozusagen einholen, also mit schnelleren Verfahren, gesenkte Zinsen, ganz großes Thema. Natürlich auch Fördertöpfe für deine, wenn es Infrastrukturthemen auch sind, dann werden die eben auch mehr gefördert, auch wenn die wieder nachhaltig sind. Also da gibt es eine ganze Menge, wir haben hier verschiedene Punkte gehört von verschiedenen Marktteilnehmern auch, was es da alles so hergibt.
Mhm. Und wer finanziert es dann, also die Banken größtenteils die Projekte oder gibt es auch viele private Investoren oder?
Naja, also das Klassiker würde ich eher sagen, das ist schon sehr dicht an unserem System auch dran, dass eben Firmen, Unternehmen, Projektentwicklungsgesellschaften quasi Grundstücke erwerben, Finanzierung läuft dann klassisch über Großbanken, da gibt es einschlägige, die gibt es globale Unternehmen. Aber die Förderungen, die kommen dann hier einfach auch wirklich vom Staat und aus den einzelnen Fördertöpfen, gibt aber auch gesamtheitliche Fördertöpfe. Und was man sagen muss, nicht nur Projekte werden gefördert, für kommt ja sonst wieder das Thema luxuriöser und großer und teurer Wohnraum. Sondern was auch hier gefördert wird, ganz massiv, sind Handwerker. Und das ist so mein Lieblingsthema gewesen, weil ich habe mir mal einen Case ausgerechnet und habe mal so getan, als ob ich in Deutschland Handwerker bin, also Angestellter Handwerker. Mhm. Und habe im Grunde genommen, also ganz einfache Formel, kein Arbeitsrecht oder irgendwas her. Aber ich habe gesagt, ich verdiene 45.000 Euro, habe irgendwie eine Familie zu ernähren, muss irgendwie einen Kredit für ein kleines Häuschen abbezahlen, was jetzt im Zweifel ja auch irgendwie mit Zinsen nicht ganz so optimal gelaufen ist, weiß ich nicht. Mhm. Und möchte ein Auto haben. Meine Frau hat auch einen Job, also zwei Kinder, alles verdient. So, beide irgendwie um die 45.000. Dann ist der am Ende des Monats nicht mehr so viel übrig, ja, ohne da jetzt in Zahlen reinzugehen. Jeder hat einen anderen Lebensstand. Aber wir wissen alle, die zuhören, da ist nicht mehr ganz so viel übrig.
Ja.
So, Inflation hat zugeschlagen und je nachdem, was ich dann auch noch machen will, da bleibt nicht mehr so viel. Und hier ist das Thema, und den Kurs, den Wechselkurs haben wir gerade gesagt, 100 zu 60, also 100 Dollar zu 60 Euro. Mhm. Und hier ist das so tatsächlich, hier liegt man erstmal beim Einstiegsgehalt bei ungefähr 80.000 Dollar.
Das ist
schon mal ein ganz großer Unterschied.
Wie viel dann in Euro umgerechnet ungefähr?
Also ich habe den Kurs sozusagen aufgemacht. Also hier kriegt man erstmal 80.000 Dollar. So. Bei uns habe ich gesagt 45.000. Das sind aktuell im Verhältnis nur 48.000 Euro, diese 80.000 Dollar.
Mhm.
So, das sind nur 3.000 Euro mehr als in Deutschland. Das ist nicht
okay.
Die Welt.
Ja.
Das ist aber das Einstiegsgehalt, muss man sagen.
Mhm.
Ja, das ist erstmal das allererste. Das heißt danach, umso mehr du gelernt hast, Verantwortung hast, geht das einfach natürlich viel, viel höher. Ich kenne auch zugegebenermaßen Handwerker, die deutlich weniger im Angestelltenverhältnis als 45.000 Euro verdienen.
Ja, erst recht als Einstiegsgehalt.
Das hängt nochmal nach den Einstiegsgehalt brauchen wir gar nicht reden. Also mach eine Ausbildung bei uns, da zahlst du jeden Monat noch drauf.
Ja.
Macht keinen Spaß. Und warum soll ich in den Job eingehen, wo ich irgendwie nach meiner Ausbildung irgendwie nachher 25.000 Euro verdiene? Also das ist das macht absolut überhaupt keinen Sinn.
Ja.
So, und das hast du hier halt nicht, ne? Hier hast du halt so ein hohes Einstiegsgehalt im Vergleich zu jemandem, der hier, der bei uns schon deutlich länger arbeitet. Und danach kommt natürlich eben auch, dass sie sehr viel fördern. Und jetzt wird es spannend, nämlich für den Case, den ich mir aufgemacht habe als deutscher Handwerker. Lebensqualität muss ja jeder selber für sich wissen. Ob er die Spree und x Regentage toll findet und ein Sonnenanbeter ist oder eben nicht. Jedenfalls ist es möglich und einfacher. Und ich möchte jetzt keinen dazu ermutigen, Deutschland zu verlassen. Ganz im Gegenteil. Sondern eher die, die in der Entscheidungsposition sitzen und uns zuhören. Hier machen andere Länder gerade eine Tür auf. Also eine Tür, dass sie eben, und in Australien ein Visum zu bekommen, ist recht schwer. Also und auch eine Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer ist recht schwierig. Ne? So, man muss erstmal Arbeit haben. Es ist aber einfacher gemacht worden und hat x Punkte aufgemacht, dass Handwerker, deutsche Handwerker mit Qualifikation, also mit unserem Ausbildungssystem, was wir haben, ist ja ein Wahnsinns-Ausbildungssystem, muss man einfach so sagen. Was hier möglich ist, du kannst hier sehr, sehr einfach immer noch mit Hürden, ja, die darf man nicht ganz außer Acht lassen, aber es ist durchaus möglich, als Handwerker hier rüberzukommen, 80.000 bis 100.000 Dollar zu bekommen. Und das Gleiche gilt, jetzt machen wir mal den Klassiker auf, Handwerker, die Frau ist vielleicht in einem Angestelltenverhältnis im Bürojob oder im Krankenhaus tätig oder ähnliches. Das sind genau die gleichen Bedarfe, die wir in Deutschland auch haben, haben die hier auch von Arbeitskräften. Nur hier ist es deutlich attraktiver und im Zweifel bleibt hier ein größerer Betrag und der ist nicht unerheblich übrig.
Mhm.
Und dann muss man eben sagen, jetzt kommen natürlich Parameter hinzu, die wichtig sind, ja, Sonne. Nein, Spaß. Also nicht nur die Sonne ist natürlich schön hier und die Stadtbildung. Ich habe zwei Hürden, glaube ich. Das ist einmal das Gesundheitssystem, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Das Sozialsystem ist natürlich ein anderes. Krankenversicherungssystem ist anders. Aber auch da in dem Case, den ich mir ausgerechnet habe, bleibt immer noch mehr übrig, selbst wenn ich mich hier privat versichere.
Es gibt
so eine Grundversicherung, die ist gesetzlich für alle und dann sozusagen eine Privatversicherung, die dann oben drauf kommt. Sind über 50% der Australier sind privatversichert. Zusätzlich, das System ist einfach nochmal ein anderes. Auch damit funktioniert das Ganze nachher deutlich, deutlich besser. So, das muss sich jeder selber vor Augen halten, ob das interessant ist.
Und was würdest du sagen, also woran liegt das jetzt, dass am Ende sozusagen mehr übrig bleibt von dem, was man bekommt? Also wirklich an Förderung oder kriegt man Subventionen oder sind die Lebenshaltungskosten geringer oder?
Die Lebenshaltungskosten sind teilweise geringer. Also man hat ja mir gesagt vor der Reise, Michelle, das ist so, ich habe Zeit in London verbracht und in meinem Leben, das ist so teuer wie London.
Denke ich nämlich auch, hört man immer.
Ganze Weile hier.
Ja.
Nee, überhaupt nicht. Also klar, Alkohol ist teuer, wenn du ein Bier trinken gehst, ist es teuer. Aber sonst sind Sachen eben aus der Region natürlich auch, die haben ja super viel Landwirtschaft, das ist der größte Treiber hier natürlich auch in Australien. Da sind die Produkte einfach auch wirklich bezahlbar und günstig, würde ich jetzt nicht sagen, aber teilweise war ich essen unter Preisen von dem, was man in Berlin mittlerweile bezahlt, in so einschlägigen Restaurants auch. Und auch die Preise für Milch und Co. oder Benzin natürlich, da sind wir wieder bei den langen Distanzen, ein ganz anderes Thema. Also hier liegt man roundabout bei 1,20 Euro aktuell für einen Liter, bei uns, je nachdem, was man da rechnet, aber 1,80, 1,90, je nachdem, welchen Sprit. Das ist natürlich dem geschuldet, wenn die es teurer machen, den Sprit hier oben, dann hier fährt jeder Auto, ne? Also das geht gar nicht anders. Dann geht das System natürlich auch nicht auf.
Okay, ja.
Schattenseiten und große Vorteile muss man für sich abwägen, aber die Regierung tut einiges dafür, Fachkräfte aus anderen Ländern hier reinzuholen und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, strukturiert zu integrieren. Das ist, glaube ich, das Stichwort hier, in Systeme zu integrieren.
Das würde ich sagen. Gibt es auch so Quereinsteiger viele? Also ich weiß nicht, warst du so tief mit den Leuten im Gespräch? Gibt es Umschulungsmöglichkeiten oder so? Weil da denken ja viele auch gerade in Deutschland jetzt darüber nach. Ich weiß, bei uns auf den Baustellen, da waren teilweise Trockenbauer, die gemeint haben, ja, früher war ich Damenfriseur, jetzt bin ich Handwerker, ohne großartig eine Umschulung sozusagen zu machen. Wie ist es in Australien? Gibt es da, wenn da so die Zuwanderungspolitik sehr positiv ist, gibt es da Workshops oder ja?
Ja, also es gibt tatsächlich echt viele Schulungen und Umschulungen, die du machen kannst, schrägstrich aber auch machen musst. Du hast natürlich auch Menschen, die hier ins Land wollen, die keine Qualifikationen wie ein deutscher Handwerker mit einer Fachausbildung mit sich bringen. Für die gibt es Maßnahmen, weil natürlich auch einfach der Mensch gilt, also ja. Ich sag mal, Menschen, die in Bereichen der Produktivität unterwegs sind.
Die Frage
also
ist
wirklich,
ja,
wenn sie arbeiten, etwas kreieren,
ja,
schaffen.
Die Frage ist ja, muss man immer so hochqualifiziert ausgebildet sein? Also
genau, also das fehlt ja erstmal die Hand sozusagen, also der Mensch, ja, der die Produktivität leistet, der fehlt hier, genauso wie bei uns auch. Und hier ist es dann natürlich eben genau wie du sagst, also Schulungsangebote, Leute, die Tischler werden wollen, die gibt es hier natürlich. Und das ist so für mich auch nochmal ein Zeichen gewesen. Tischler ist ein so gefragter Beruf, sicherlich auch durch das Thema einfach Holzbau. Oh. Ja, das ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Auch wenn Wolkenkratzer aus Beton nach wie vor hier sind und auch trotz dessen, dass viel Nachhaltigkeit überall mit drin ist, aber der Kern eines Wolkenkratzers aktuell ist einfach noch in den Dimensionen, wie wir hier sie vorfinden, 250, 300 Meter oder größer sogar, das sind die Themen hier, dann ist das natürlich Beton. Aber sonst ist der gefragteste Beruf definitiv der Tischler hier im Handwerk. Das habe ich von allen Seiten gehört, Fachkräfte hoch 10. Sehr gerne eben auch Handwerker und Tischler aus Deutschland gefragt. Gibt eben wenig große Firmen, gibt natürlich einzelne Unternehmen, die 10 Mitarbeiter haben, aber keine großen Companies mit Handwerkern, so wie bei uns in Deutschland, die sind dann eher so self-made, self-employed Handwerker mit ihrem Truck. Also ich glaube, Fazit und wer mehr Bilder sehen will, bewegte Bilder und einzelne Projekte sehen will, der muss jetzt auch einfach in die Videos einschalten. Die kommen jetzt in den nächsten Tagen raus. Also wer den Podcast heute hört, der sollte da in den nächsten Tagen einfach aufmerksam auf unseren YouTube-Kanal gucken. Ich bin ziemlich begeistert, muss ich sagen, von dem Land.
Ja,
also ich war es vorher nicht, aber bin ich.
Okay, ja, da muss ich ja schon fast Angst haben, dass du nicht mehr wiederkommst, oder?
Ich hatte auch gefragt, also ich bin da gerade, jetzt machen wir das Outing hier ganz, ganz knallhart im Podcast, Anna. Ich habe schon angefragt, wie das ist mit einer Niederlassung hier in Sydney.
Ah ja, okay.
Geht.
Danke.
Ich habe da mal so ein Antragsformular mitgenommen. Mhm. Ja, also digital natürlich den Code.
Ja,
weil das muss man auch sagen, es ist ziemlich viel digital. Also es gibt wenig Papierkram hier bei aller Liebe und gibt viele digitale Prozesse. Und wie gesagt, das Paper ist jetzt hier nicht mehr so ganz verbreitet, würde ich sagen. Mhm. Und das Verständnis für Digitalisierung ist einfach nochmal anders. Aber ich kann dir sagen, ich komme wieder. Ich habe ja einen Rückflug gebucht. Ich muss nämlich nochmal Sachen holen.
Okay. Ach so. Ah ja, ja. Okay. Alles klar, verstehe. Ja, cool. Also dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß die nächsten Tage, die du dort bist. Kannst ja noch weiter fleißig Informationen sammeln, die wir dann vielleicht auch auf LinkedIn oder so teilen können. Ja, und es wird der Niederlassung sprechen wir dann nochmal.
Okay, das machen wir tatsächlich. Ich hänge nochmal 2 Tage Urlaub hinten ran, genieße die Sonne auch nochmal ein bisschen und nehme Eindrücke mit und versuche die dann natürlich zu transportieren. Und ein bisschen haben wir ja schon was gespoilert gehabt auf LinkedIn vor kurzem. Jetzt Podcast, die Videos kommen. Also ich glaube so mit der 120. Folge ein ganz, ganz rundes Update und mal die ersten Schritte ins Ausland gewagt als Digitalwerk. Wer hätte das gedacht irgendwie vor 120 Folgen, dass wir mal aus Australien berichten werden?
Ja.
In dem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße und wer es noch nicht von euch getan hat, ich freue mich und wir freuen uns als Team einfach, weil das ist unsere Belobigung über eure Kommentare und Likes und wer jetzt immer noch zuhört, der sollte auf jeden Fall noch unbedingt den Podcast bewerten. Also vielen Dank an euch und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Bis dann.
Ciao.